So, ich hoffe. Also wenn es rot leuchtet, müsste es ja an sein. Gut, dann legen wir los. Ihr habt letztes Mal Lemma 1,7 gemacht. Da habt ihr ein Beispiel gesehen für eine Ordnungsrelation. Und ihr habt da schon den Beweis dazu gemacht, richtig? Ja. Dann geht es jetzt weiter mit Lemma 1,8. Wir gucken uns jetzt ein Beispiel für eine Äquivalenzrelation an. Soll ich hier die Vorlagen runter machen?
Noch eine technische Anforderung. Juhu. Ist das jetzt links oder rechts?
Ja. So, und zwar haben wir jetzt als Grundmenge die Menge Z von Z. Und wir schauen uns jetzt eine Relation auf dieser Menge an. Und eine Relation auf N. Jetzt haben wir es gleich ganz dunkel. Ja, gut, ist dann jetzt so. Okay. Definiert wie folgt. So, wir müssen jetzt aufpassen, unsere Grundmenge ist schon ein kartesisches Produkt. Und auf dieser Menge gucken wir uns jetzt eine Relation an. Das heißt also, zwei Tupel stehen in Relation, wenn folgendes gilt. Für alle. A, B, C, D, Element M. Da haben wir jetzt zwei Elemente aus M. Die Elemente in M sind solche Tupel. Und jetzt sollen so zwei Tupel in Relation zueinander stehen. Das heißt also, das Tupel mit den Tupeln A, B und C, D soll in der Relation liegen, genau dann, wenn A gleich C ist. Das heißt also, zwei Tupel oder zwei solche Paare stehen in Relation zueinander, wenn der erste Eintrag gleich ist. Und jetzt ist die Behauptung, dass diese Relation eine Äquivalenzrelation ist. Laut schreien, wenn irgendwas nicht lesbar ist. So, also kurz als Beispiel, zwei Paare stehen in Relation, wenn sie den gleichen ersten Eintrag haben, also das Paar 1,3 und 1,4 stehen in Relation zueinander. Oder 2,5 und 2,10 und so weiter. Dass es eine Äquivalenzrelation ist, wollen wir jetzt beweisen. Dazu müssen wir zwei Eigenschaften nachweisen. Als erstes die Reflexivität. Das haben wir bezeichnet mit E1. Ja, für die Reflexivität müssen wir was zeigen. Wir müssen uns ein Element aus M hernehmen und zeigen, dass dieses Element zu sich selbst in Relation steht. Also nehmen wir uns ein beliebiges Element aus M her. Sei AB Element M. Ja, jetzt überlegen wir, steht so ein Tupel zu sich selbst in Relation? Ja, weil wenn ich jetzt zweimal dieses Tupel habe, dann ist natürlich der erste Eintrag gleich. Also wenn ich das Tupel 1,3 habe, dann steht natürlich 1,3 zu 1,3 in Relation, weil der erste Eintrag 1 ist der gleiche. Also es gilt A gleich A. Das heißt also,
das Tupel AB steht in Relation zu sich selbst. Und nicht verwundern lassen, dass es jetzt so ein Riesentupel hier ist. Es ist halt einfach so. So, als zweites müssen wir die Symmetrie nachweisen. Heißt also, wenn wir zwei Elemente aus N haben und das Tupel liegt in R, dann muss auch, wenn wir die Einführung vertauschen, das immer noch in der Relation liegen. Also nehmen wir uns erstmal zwei Elemente aus N her, also zwei Tupel, also A, B, C, D in N. Und zwar so, dass das Tupel mit diesen beiden Elementen in der Relation liegt. Und jetzt müssen wir zeigen, dass also, wenn wir diese beiden Einträge vertauschen, dass es dann immer noch in der Relation liegt. Erstmal überlegen wir uns, was heißt es überhaupt, dass diese beiden Tupel zueinander in Relation stehen. Das heißt also, die ersten Einträge sind gleich, also A ist gleich C. So, was wollen wir zeigen? Wir wollen ja zeigen, dass wir müssen zeigen, dass auch, wenn wir jetzt die beiden Einträge vertauschen, also dieses Tupel hier, erster Eintrag CD, zweiter Eintrag AB, dass auch das in der Relation liegt. So, und wie überprüfen wir das, ob das in der Relation? Wir müssen wieder uns angucken, sind die beiden ersten Einträge gleich? Gilt also C gleich A? Ja, das gilt, weil es ist ja A gleich C. Und A gleich C und C gleich A ist ja genau die gleiche Aussage. Das kann ich also vertauschen mit Gleichheitszeichen. Das ist also klar, da C gleich A gilt. Okay, und als drittes müssen wir die Transitivität nachweisen. Das heißt, wir brauchen drei Elemente aus N. Also, erstes Element AB, zweites Element das Tupel CD und als drittes nehmen wir dann das Tupel EF. So, und jetzt wissen wir schon mal, jetzt nehmen wir erstmal an, dass die ersten beiden Elemente aus N zueinander in Relation stehen. Das heißt also, das Tupel mit den Tupeln AB und CD liegt in R. Und weiter nehmen wir an, dass das zweite und das dritte Element zueinander in Relation stehen. Das heißt also, das Tupel aus den Tupeln CD und EF liegt in R. So, jetzt überlegen wir uns, was wir zeigen wollen. Bei der Transitivität müssen wir zeigen, dass dann auch das erste und das dritte Element zueinander in Relation stehen. Wir müssen also zeigen, dass also auch folgendes Tupel mit dem ersten Element und dem dritten Element Element R ist. So, wir wissen schon, dass dieses Tupel in R liegt, A, B, C, D, das heißt also A ist gleich C. Wir wissen schon, dass A gleich C gilt und weil dieses Tupel in Relation liegt, wissen wir auch, dass C gleich E gilt. So, So, wenn wir wissen, dass a gleich c und c gleich e ist, dann wissen wir auch, dass a gleich e ist. Und somit wissen wir also, dass dieses Tupel hier mit dem ersten Element und dem dritten Element auch in der Relation liegt. Das heißt, wir haben also alle drei Eigenschaften der Äquivalenzrelation und nachgewiesen. Und somit haben wir jetzt also bewiesen, dass diese Relation, in der man einen Acht eine Äquivalenzrelation ist. Und somit ist das Tupel A, B, C, D Element R. Ah, danke. Genau, da muss die E entstehen. Dankeschön. Na, wir wollten eben gerade zeigen, dass das erste und das dritte Element zueinander in Relation stehen. Genau. Habe ich natürlich extra eingebaut, zu gucken, dass ihr, ob ihr aufpasst. Typischer Lehrerspruch. Okay, wenn wir uns jetzt diese Relation nochmal angucken und mal so überlegen, welche Tupel aus N stehen alle in Relation zueinander, dann sehen wir, okay, alle Tupel, die als erste Einheit eine 1 haben, stehen in Relation zueinander. Ne? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 10, 1, 100 und so weiter. Alle Tupel, die an der ersten Stelle eine 2 haben, stehen in Relation zueinander. 2, 5, 2 und 6 und so weiter. Das heißt also, diese Menge N, Z kreuz Z, zerfällt in solche Teilmengen, und zwar einmal in die Menge aller Tupel mit einer 1 an erster Stelle, in die Menge aller Tupel mit einer 2 an erster Stelle, in die Menge aller Tupel mit einer minus 3 an erster Stelle und so weiter. Und diese Mengen nennt man Äquivalenzklassen. Und ihr habt ja den Begriff der Äquivalenzklasse schon in der Übung kennengelernt. Wir schreiben jetzt nochmal die Definition auf. Wir haben also eine Äquivalenzrelation her. Dann definieren wir für jedes Element x aus n die Teilmenge k von x, das sollen jetzt also alle Elemente y sein aus n, die die Eigenschaft haben, dass sie zu x in Relation stehen, dass also das Tupel xy in R liegt. Und diese Teilmenge nennen wir dann Äquivalenzklasse von x. Äquivalenzrelation. gerade eben definiert haben. Sein AB mit N beliebig. So, und jetzt sind folgende Aussagen gleichwertig. Liegt dann also A in der Äquivalenzklasse von B dran. die ist ja genauso definiert, dass das eben alle Elemente sind, alle Elemente A mit E, A liegt in der Relation. So, damit haben wir schon mal gezeigt, dass aus der ersten Aussage die zweite Aussage folgt. So, jetzt müssen wir zeigen, dass aus der zweiten Aussage die dritte Aussage folgt. Das heißt also, wir nehmen jetzt das, was in 2 steht, an und zeigen, dass die Aussage 3 folgt. Also sei A Element der Äquivalenzklasse von B. Wir können jetzt erstmal übersetzen, was es überhaupt heißt, wenn A der Äquivalenzklasse von B liegt. Dann heißt das, dass also das Tupel B, A in der Relation liegt. Okay, und jetzt überlegen wir uns, was wir eigentlich zeigen wollen. Wir wollen da Aussage 3 zeigen. Das ist eine Mengengleichheit. Wir wollen zeigen, dass die Menge K von B gleich der Menge K von A ist. Wenn wir eine Mengengleichheit zeigen wollen, dann tun wir das, indem wir zeigen, jedes Element aus der linken Seite, also jedes Element aus der Äquivalenzklasse von B, liegt auch in der Äquivalenzklasse von A. Und jedes Element aus der Äquivalenzklasse von A liegt in der Äquivalenzklasse von B. Wenn wir das gezeigt haben, wissen wir, die beiden Mengen sind gleich. Also fangen wir an, wir nehmen uns also ein Element her aus der Äquivalenzklasse von B. Und wir fangen mit A an, das ist erstmal ziemlich einfach. Also wir nehmen uns ein Element von der rechten Seite, von der Äquivalenzklasse von A, und zeigen, dass es in der linken Seite liegt. Also sei x Element Ka beliebig. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen, was heißt überhaupt, wenn x in der Äquivalenzklasse von A liegt. Wenn x in der Äquivalenzklasse von A liegt, dann heißt das, dass Tupel A, x liegt in der Relation. Also dann ist Ax Element R. So, wo wollen wir hin? Wir wollen zeigen, dass x auch in der Äquivalenzklasse von B ist. Also dass auch B, x Element R ist. Wie können wir das tun? Also erst mal, wenn A und B nicht miteinander kommen. Wir haben schon gesagt, A liegt in der Äquivalenzklasse von B. Das heißt, B, A ist in der Relation drin. Genau, wir haben hier A, x ist in der Relation drin, das heißt, wir können jetzt die Transitivität benutzen von der Äquivalenzklasse. Wenn B, A und A, x drin liegt, dann folgt sofort, dass auch B, x in der Relation Äquivalenzklasse von B. Weil so ist ja die Äquivalenzklasse von B definiert. Wir haben also jetzt ein beliebiges Element von KA uns hergenommen und gezeigt, dass dieses beliebige Element auch in KB. Das heißt, also, wir haben jetzt schon mal gezeigt, dass die Menge Ka eine Teilmenge von der Menge K von B ist. Bei jedem Element aus Ka liegt auch in Kb. Jetzt müssen wir das Ganze noch andersrum machen. Jetzt nehmen wir uns also ein beliebiges Element von der Äquivalenzklasse von B her. Wir müssen zeigen, dass es in der Äquivalenzklasse von A liegt. Elemente K, W beliebig. Oder wir nehmen mal Y, damit wir nicht zweimal das X da haben. Also sei Y-Element K, W beliebig. Was bedeutet das erstmal? Das heißt also, dass Tupel Y, B, Y nicht in R sind. Das heißt, das Tupel BY ist in R. Wir müssen zeigen, dass Y in KA liegt. Heißt also, dass auch das Tupel A, Y in der Relation liegt. So, dazu können wir uns die Symmetrie wieder zu schaffen machen. Und zwar wissen wir, wir haben ja die Aussage 2 angenommen, hier oben, sei A in den KB. Das heißt, wir wissen schon nach 2, dass das Tupel, das haben wir oben schon mal geschrieben, BA in der Relation liegt. Also nach 2 ist BA Element R. Das heißt, nach Symmetriegründen ist auch AB Element R. So, und jetzt können wir wieder die Transitivität benutzen. Wenn AB und BY in R liegt, dann liegt auch AY in R. Dann können wir wieder die Symmetrie anwenden und wissen dann also, dass Y in der Äquivalenzklasse von A liegt. Also, aus BY-Element R und AB-Element R folgt mit der Transitivität, so, BA und AB und BY liegt in R, das heißt also, AY liegt auch in R. So, richtig, genau, AB, BY, also AY in R. Ja, und das heißt ja genau, dass Y in der Äquivalenzklasse von A liegt. Ich habe vorhin gesagt, man müsste jetzt nochmal Symmetrie benutzen, ist aber Quatsch, müssen wir gar nicht. Wir sehen jetzt sofort, Y liegt in der Äquivalenzklasse von A. Weil ja so die Äquivalenzklasse von A definiert ist. Das ist ja genau die Menge aller Elemente, die hier mit dem A zusammen in so einem Tupel stehen. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt also auch noch gezeigt, dass die Äquivalenzklasse von B eine Teilmenge von der Äquivalenzklasse von A ist. Vorhin haben wir gezeigt, dass die Äquivalenzklasse von A eine Teilmenge von der Äquivalenzklasse von B ist. Wir haben also jetzt beide Richtungen gezeigt und somit wissen wir, dass die beiden Mengen gleich sein müssen. So, wir warten, bis das hier unten ist. Ich glaube, das reicht noch nicht. Okay, ich hätte es gar nicht festhalten müssen. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Licht. Nee, lass es so, das ist gut. Das ist mal ganz im Dunkeln. Es hat dann immer so Einschlafatmosphäre wie in der Schule, wenn man das Licht geguckt hat und alles ausgemacht wurde. So, wir haben also gezeigt, wir haben uns ein beliebiges Element aus KB genommen, haben gezeigt, dass dieses auch in KA liegt. So, und mit genau, den hier KA ist ein Teilmenge von KB und KB ist ein Teilmenge von KA. Folgt dann. Folgt dann die Gleichheit der beiden Mengen. Das ist nach Definition der Gleichheit von zwei Mengen. Ihr habt definiert, zwei Mengen sind gleich, wenn die eine in der anderen enthalten ist und die andere in der einen enthalten ist. Das haben wir also jetzt gezeigt. So, und jetzt müssen wir noch zeigen, aus der dritten Aussage folgt die erste Aussage. Und aus 3 folgt 1. Heißt also, wir nehmen jetzt die Aussage in 3 an. Das heißt also, wir nehmen an, dass die Äquivalenzklassen gleich sind. Und wir müssen jetzt zeigen, dass dann also das Tupel A, B in der Relation liegt, dass also A und B in Relation zueinander stehen. Ja, wir wissen schon, wegen der Reflexivität bei einer Äquivalenzrelation liegt jedes Element in seiner eigenen Äquivalenzklasse. Also in der Äquivalenzklasse von B liegt B selbst drin und in der Äquivalenzklasse von A liegt A selbst drin. Wegen Reflexivität gilt, dass B in seiner eigenen Äquivalenzklasse liegt, weil nach Reflexivität muss jedes Element in Relation zu sich selbst stehen. So, wenn jetzt die beiden Mengen gleich sind, dann liegt also B auch in der Äquivalenzklasse von A drin. Von A heißt da, so ist die Äquivalenzklasse definiert, heißt also, dass das Tupel A, B Anmerkungen? Nein. Das heißt also, A, B liegt in der Relation drin. Und das ist genau das, was die Aussage 1 sagt. Heißt, wir haben also gezeigt, aus drittens folgt erstens. Und dann sind wir fertig. Also sobald eine von diesen drei Aussagen gilt, folgen sofort die anderen beiden Aussagen. Ja. Hier vorne das?
Ja.
Ja. Ja, man muss beweisen, dass aus 3 auf 1 folgt. Wir haben ja zuerst geschrieben, aus 1 folgt 2 und aus 2 folgt 3. So, jetzt müssen wir ja aber noch zeigen, dass wenn die dritte Aussage erfüllt ist, dass dann auch die beiden anderen Aussagen gelten. Man muss immer aufpassen, wir haben ja nur Implikationen gezeigt. Wir haben immer nur eine Richtung gezeigt. Wir haben in Abstimmung gezeigt, aus jeder folgt das, also aus 1 folgt 2. Das heißt noch nicht, dass aus 2 auf 1 folgt. Das heißt, erstmal aus 1 folgt 2 und aus 2 folgt 3. Und es gibt auch andere Varianten. Wir hätten jetzt auch zeigen können, dass aus 3 dann noch 2 folgt. Aber es ist immer, wenn man selbst miteinander kommt, besser, das so im Kreis quasi zu machen. Dann ist man sicher, dass man nichts vergessen hat. Also, wir hätten jetzt auch zeigen können, dass aus 3 die 2 folgt. Und dann hätten wir auch aus 1 folgt 2, aus 2 folgt 3. Aus 3 folgt. Nee, dann hätten wir nicht, dass aus 2 1 folgt. Wir müssen schon so einen Kreis machen. Also, wir müssen auch zeigen, dass aus 3 auf 1 folgt. Weil dann haben wir, egal wo wir anfangen, egal welche Aussage erfüllt ist, kommen wir zu den anderen Aussagen. Dann wissen wir, dass die anderen Aussagen auch gelten. Also wenn wir jetzt wissen, dass 2 stimmt, Wenn du jetzt eine Aufgabe hast und du siehst, das Element, der Äquivalent ist von B, dann weißt du sofort, daraus folgt er das jetzt und daraus folgt auch das jetzt. Ich wähle sofort die anderen beiden Aussagen. Wenn ich hier mit anfange, wähle ich sofort Aussage 2 und 3. Wenn ich mit 3 anfange, wähle ich sofort 1 und 2. Also müsste ich so machen, wie wir das gemacht haben. Klar? Die andere Frage dazu? Ja? Ja, klar. Das hättest du erwähnt. Noch 1 folgt 2, noch 2 folgt 1, aus 2 folgt 3, noch 3 folgt 2. Aber dann hätten wir viel mehr Arbeit gehabt. Das wären viel mehr Schritte gewesen. Aber hätte man natürlich auch machen können. Genau. Also immer zu zwei Aussagen hätten wir zeigen können, dass sie äquivalent zueinander sind. Ja. Weitere Fragen? Ja.
Spielt das jetzt eine Rolle, dass da steht, der erste Teil Menge von m kreuz m und nicht n kreuz b, also dass es gleich ist?
Ihr habt ja Relationen immer noch für zwei gleiche Mengen, also für das kartesische Produkt von zwei gleichen Mengen definiert. Also man hat ja bei einer Relation immer so eine, sag mal, Grundmenge m. Und eine Relation ist immer eine Teilmenge von m kreuz m. Das können gar nicht zwei verschiedene sein. Wenn ich von einer Relation auf einer Menge spreche, dann meine ich immer eine Teilmenge von dem kartesischen Produkt von dieser Menge mit sich selber. Okay? Aber ich muss halt trotzdem Buchstaben a und b verwenden, weil es könnten ja zwei verschiedene Elemente aus m sein. Deswegen haben wir die jetzt mit a und b bezeichnet. Okay, sonst Fragen? Okay, dann machen wir schnell weiter.
Wir müssen nämlich noch ein bisschen was schaffen.
Manche haben jetzt vielleicht schon vermutet, dass wenn man eine Äquivalenzrelation hat, dass dann die Äquivalenzklassen, wenn ich also zwei Elemente habe, dazu die Äquivalenzklassen, dann sind diese entweder gleich oder sie sind disjunkt. Das besagt jetzt das folgende Lemma.
Wir haben also wieder eine Äquivalenzrelation. Und wir nehmen uns jetzt zwei beliebige Äquivalenzklassen her zu den Elementen x und y. Also sind dann x, y Element n so ist, so sind die beiden Äquivalenzklassen gleich oder sie sind disjunkt. Das heißt also, der Schnitt der beiden ist die leere Menge. Das wollen wir beweisen.
Kannst du das Dilemma bitte nochmal wiederholen?
Was? Nochmal?
Nee, nochmal wiederholen, was wir beweisen wollen.
Lemma 1.10. Wir haben eine Äquivalenzrelation, also eine Teilmenge von m kreuz m. Und wir haben zwei Elemente xy aus m. Und jetzt wollen wir beweisen, dass wenn wir also zwei beliebige Elemente haben aus m, dann sind die Äquivalenzklassen dazu entweder gleich oder sie sind disjunkt. Also entweder sie sind gleich oder sie schneiden, ihr Schnitt ist die leere Menge. Das heißt also, es geht nicht, dass im Schnitt irgendwie noch was anderes drin liegt. Dass sie zwar nicht gleich sind, aber irgendwie im Schnitt noch ein paar gemeinsame Elemente haben oder so. Das funktioniert bei einer Äquivalenzrelation nicht. Wenn ihr euch an das Beispiel vorhin erinnert mit diesen Tupeln, die den ersten Eintrag gleich haben, da stehen ja alle Tupel zueinander in Relation, die vorne zum Beispiel eine 1 haben. Alle Tupel stehen in Relation, die vorne eine 2 haben. Alle, die vorne eine 3 haben und so weiter. Und diese ganzen Äquivalenzklassen, also die Menge aller Tupel mit einer 1 vorne, geschnitten mit der Menge aller Tupel mit einer 2 vorne, ist die leere Menge. Die haben keine gemeinsamen Elemente, weil entweder hat ein Tupel eine 1 vorne oder es hat eine 2 vorne oder irgendeine andere Zahl.
Aber es gibt kein Tupel, das jetzt eine 1 und eine 2 an erster Stelle hat. Ja, also die. Und wenn ich aber jetzt zwei Elemente mir rauspicke, bei diesem Beispiel vorhin, zum Beispiel 1,3 und 1,5, die stehen zueinander in Relation. 1,3 hat eine Äquivalenzklasse, nämlich die Menge aller Tupel mit einer 1 vorne. 1,5 hat eine Äquivalenzklasse, nämlich die Menge aller Tupel mit einer 1 vorne. Das heißt, die beiden Äquivalenzklassen wären dann gleich. Aber sobald ich zwei Elemente nehme, die vorne als ersten Eintrag eine andere Zahl haben, dann sind die Äquivalenzklassen so unterschiedlich, dass sie disjunkt sind, dass sie also kein einziges Element gemeinsam haben. So, wie beweisen wir das? Wir machen eine Fallunterscheidung. Und zwar, wenn ich habe jetzt meine zwei Elemente x und y, nehmen wir uns erstmal her, sein x und y und m. Jetzt machen wir eine Fallunterscheidung, entweder der Schnitt ist leer, oder der Schnitt ist nicht leer. Also eins von beiden gilt ja auf jeden Fall. So, wenn der Schnitt die leere Menge ist, dann ist die Aussage auf jeden Fall schon mal erfüllt. Erfüllt. Oder bedeutet ja jetzt in der Mathematik nur, dass eins von beiden mindestens erfüllt sein muss. Wir haben ja jetzt extra nicht entweder oder geschrieben. Obwohl hier auch entweder oder gelten würde, aber wir beweisen nur das oder. So, das ist also der erste Fall. Wenn der Schnitt leer ist, brauchen wir gar nichts mehr tun, dann stimmt die Aussage also. Zweiter Fall, der Schnitt ist nicht leer. Also sei nun kx geschnitten ky und gleich die leere Menge. Jetzt müssen wir zeigen, dass wenn der Schnitt nicht leer ist, dass dann aber diese andere Aussage hier gilt. Dass dann die beiden Äquivalenzklassen gleich sind. Weil sonst wäre ja diese Oder-Aussage in dem Lemma falsch. So, der Schnitt ist nicht leer, das heißt, es gibt also ein Element, das in beiden Mengen drin liegt. Also dann gibt es ein Element A, aus M, das sowohl in Kx liegt, als auch in Ky. So, jetzt benutzen wir das Lemma 1,9, was wir vorhin hatten. Wenn A eine Äquivalenzklasse von x liegt, dann wissen wir sofort, die Äquivalenzklasse von A und x sind gleich. So, nach Lemma 1,9 ist die Aussage, A Element Kx äquivalent zu äquivalent zu Kx ist gleich Ka. Und wir haben hier diese andere Aussage, A ist Element Ky, A ist die Äquivalenzklasse von Y, das heißt also auch, die Äquivalenzklassen von A und Y sind gleich. Die Aussage A und Y ist äquivalent zu Ka ist gleich KY. So, das heißt also, wir sehen jetzt kx ist gleich ka und ka ist gleich ky. Das heißt also, die Äquivalenzklassen von x und y sind gleich. Also folgt kx. Ist gleich ky. Ja, das ist ja genau das, was wir haben wollten. Damit ist also unsere ohne Aussage in dem Lemma wieder erfüllt. Also entweder der Durchschnitt ist die leere Menge, super. Wenn der Durchschnitt nicht die leere Menge ist, haben wir jetzt gezeigt, dass dann sofort folgt, dass die Äquivalenzklassen von x und y gleich sind. Damit sind wir also fertig. Damit ist also die Oder-Aussage in dem Lemma 1.10 wieder erfüllt. So, und jetzt kommt noch ein ziemlich bedeutender Satz noch zu Äquivalenzklassen. Also, wo ist jetzt am sinnvollsten? So, Satz 1.11. Es geht immer noch um Äquivalenzklassen. Und weil die Äquivalenzklassen ja disjunkt sind oder gleich, ist es also die disjunkte Vereinigung.
Ja. Ist das hier immer 1.11?
Nee, das ist jetzt ein Satz. Das ist jetzt der Satz 1.11. Es gibt eigentlich keinen großen Unterschied. Lemmas sind immer so kleinere Folgerungen und Sätze sind ein bisschen größere Folgerungen.
Also, das ist viel. Was?
Der Beweis ist, dadurch, dass wir schon ein bisschen Vorarbeit geleistet haben, nicht mehr erlangt. Aber ich schreibe erstmal an, was überhaupt die Aussage ist. Dann ist M die disjunkte Vereinigung der verschiedenen Äquivalenzklassen. Anders ausgedrückt heißt das, jedes Element aus M, jedes A aus M liegt in genau einer Äquivalenzklasse. Bezüglich R. Also es gibt kein Element irgendwie alleine ist, was irgendwie nicht in einer Äquivalenzklasse drin liegt. Das wollen wir beweisen. Wir nehmen uns also ein beliebiges Element aus M her. Also sei Argument M beliebig. Und jetzt wollen wir zeigen, erstmal, dass jedes Element überhaupt in irgendeiner Äquivalenzklasse drin liegt. Das heißt also, wir müssen ein X finden. So dass A in der Äquivalenzklasse von diesem X liegt. Und anschließend müssen wir noch zeigen, dass A nicht in verschiedenen Äquivalenzklassen drin liegt, sondern dass A wirklich nur in dieser einen Äquivalenzklasse drin liegt. So, und dann müssen wir zeigen, dass A nur in dieser Äquivalenzklasse liegt. So, dass A überhaupt in irgendeiner Äquivalenzklasse drin liegt, folgt sofort aus der Reflexivität. Also jedes Element steht in Relation zu sich selber, das heißt, jedes Element liegt schon mal in seiner eigenen Äquivalenzklasse. In der Relation drin. Das heißt also, A liegt in der Äquivalenzklasse von A. Jetzt wollen wir zeigen, dass A nur in dieser Äquivalenzklasse drin liegt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt ein B her, wo A auch in der Äquivalenzklasse von B liegt. Also ist B Element M. Gucken jetzt also mal, was passiert, wenn A noch in der Äquivalenzklasse von einem anderen Element drin liegt und A auch in der Äquivalenzklasse KB enthalten. Dass der Schnitt von der Äquivalenzklasse von A und der von B nicht leer ist, weil das Element A liegt ja in beiden drin. Das liegt ja sowohl im KA als auch im KB drin. Das heißt also, KA geschnitten KB ist nicht die leere Menge. So ist der Schnitt nicht leer. Und das Dilemma, was wir vorhin hatten, wissen wir, wenn zwei Äquivalenzklassen disjunkt sind, wenn zwei Äquivalenzklassen nicht disjunkt sind, also wenn der Schnitt nicht leer ist, dann müssen sie gleich sein. So, das war also das Dilemma 1c. Und mit Dilemma 1c folgt dann also die Gleichheit. Das heißt also, es gibt keine andere Äquivalenzklasse, in der das Element A drin liegt. Also es gibt nur diese eine Menge, das ist die Äquivalenzklasse von A, die gleichzeitig auch die Äquivalenzklasse von anderen Elementen sein kann, aber die Menge ist immer die gleiche. Und nur da liegt also A drin. Also ist KA Thank you. Äquivalenzklasse in der Art. Weil jede andere Äquivalenzklasse in der Art ist genau dieselbe Länge wie Ka. So wie hier das mit dem Beispiel mit dem B. Okay, jetzt habt ihr ein Dampfen befertigt, wir haben dann gezeigt, jedes Element aus M liegt in einer Äquivalenzklasse drin, und zwar in genau einer, weil die Äquivalenzklassen sich ja nicht schneiden. So, jetzt habt ihr kurz vor Schnaufpause euch Fragen zu überlegen. So, gibt es Fragen? Ja.
Wir hatten gerade bei dem Beweis zu Lemma 1.10 haben wir angeführt, dass wenn jetzt der Schnitt von Kx zu Kx leer ist, dass es dann ein A gibt und so weiter.
Wenn er nicht leer ist.
Ja, wenn ich jetzt so meine.
Ja.
Daraus haben wir dann aber gefolgt, dass sagen wir, es gibt mindestens ein A.
Jetzt in Lemma 1.10.
Ja, genau, da sagen wir ja, wenn der Schnitt leer ist, dann sagen wir, es gibt mindestens ein A. Mehr können wir ja nicht sagen.
Genau.
Wenn wir sagen, es gibt mindestens ein A, können wir daraus nicht direkt schlussfolgern, dass das für alle A gibt. Also, das müssten wir ja, das ist, wenn man drüber nachdenkt, ist es offensichtlich, aber das müsste man ja, den Beweis müsste man ja, wenn das offensichtlich ist, ja auch künftig machen.
Wir haben ja in dem Beweis erstmal, also den zweiten Fall, dass der Schnitt nicht leer ist, das heißt, es gibt mindestens ein Element A, was also in diesem Schnitt drin liegt, das heißt also mindestens ein Element, das in beiden Äquivalenzklassen drin liegt, also sowohl in der von x als auch in der von y. So, jetzt hat ja das A, dieses eine Element mindestens, was da drin liegt, hat ja selber auch eine Äquivalenzklasse, und nach dem vorherigen Lemma wissen wir ja dann, dass die Äquivalenzklasse von A gleich die Äquivalenzklasse von x ist. Wenn A in kx drin liegt, dann ist dann die Äquivalenzklasse von A und x gleich und auch die von A und y sind gleich. Das heißt also, die Äquivalenzklassen von x und y sind gleich. Und das war ja alles, was wir zeigen wollten.
Okay.
Also, hat sich das geklärt? Also, es reicht wirklich, wenn wir ein Element da finden, was da drinnen liegt, dann folgt trotzdem nach dem vorherigen Lemma, dass die komplette Äquivalenzklasse von diesem einen Element gleich der von x ist und gleich der von y. Und damit sind die von x und y gleich. Und das ist ja das, was im Lemma 1.10 drin ist. Wenn ich zwei Elemente x und y habe, sind die Äquivalenzklassen entweder gleich oder der Schnitt ist die leere Menge. Ja? Sonst noch Fragen? Ja?
In der Klausur sollte hier ein Lemma sein, oder gibt es einfach Aufgaben dazu?
Darüber reden wir später nochmal in den Übungen, was in der Klausur genau reinkommt. Also, aber schon mal als Vorwahl oder Erreichung mal die Klausur, ist natürlich einfacher. Also ihr kriegt jetzt nicht irgendwie so ein Lemma, was ihr noch nie gesehen habt und müsst das jetzt beweisen. Nein. Also die Aufgaben der Klausur sind einfacher als so ein Lemma jetzt beweisen. Vielleicht, ihr müsst also mit den Lemmas und mit den Sätzen arbeiten in der Klausur und es kann sein, dass ihr kleine Aussagen, ganz kleine Aussagen auch beweisen müsst. Ja. Ja, das habe ich schon befürchtet, dass das irgendwie erstmal komisch vorkommt. Die Äquivalenzklassen von, in dem Fall ist die Äquivalenzklasse von B und die von A, ist die genau dieselbe Menge. Und das heißt, wir meinen also, dass A liegt in dieser einen Menge drin. Ob diese Menge jetzt KA genannt wird, KB genannt wird oder wie auch immer, ist egal. Es ist immer dieselbe Menge, um die es da geht. Und es gibt jetzt also nicht eine andere Menge, die also andere Elemente enthält, wo dieses A auch drin liegt. Also wenn A in einer Äquivalenzklasse liegt, dann ist das immer, und egal ob ich diese Äquivalenzklasse, ob das jetzt die von A ist, die von B ist oder und so weiter, die sind alle gleich, diese Äquivalenzklasse, das heißt, wir reden immer von der gleichen Menge. Verstehst du, was ich meine? Ja. Okay. Ja?
Können wir mal 1 und 9, sind wir nochmal kurz erklären, wie wir hier von zweiten Folgen und dritten.
Das waren halt diese äquivalenten Aussagen. Genau, aus 2 folgt 3. Also wir nehmen an, dass 2 gilt, dass also A in der Äquivalenzklasse von B drin liegt. Das heißt also schon mal A und B stehen in Relation zueinander. Heißt also das Tupel B, A liegt in R und die Symmetrie aus A, B liegt in R. So, wir wollen jetzt zeigen, dass die Äquivalenzklassen von A und B dann gleich sind. Das Äquivalenzklassen sind dann Mengen, das heißt, wir zeigen eine Gleichheit von Mengen. Und eine Gleichheit von Mengen zeigen wir, indem wir erstmal zeigen, jedes Element aus der einen Menge, aus der linken Menge, liegt in der rechten Menge. Und jedes Element aus der rechten Menge liegt auch in der linken Menge. Und wir haben jetzt als Mengen die Äquivalenzklasse von B und die Äquivalenzklasse von A. Und wir haben angefangen mit, wir nehmen uns ein beliebiges Element aus der Äquivalenzklasse von A und müssen dann zeigen, dass dieses beliebige Element auch in der Äquivalenzklasse von B drin liegt. Wenn wir ein beliebiges Element aus der Äquivalenzklasse von A hernehmen, heißt es also, dieses Element steht in Relation zu A, heißt also A,x oder x,a liegt in der Relation drin. So, und mit der vorherigen Aussage, dass also A auch in der Äquivalenzklasse von B liegt, vielleicht nochmal als Stichpunkte. Im Zweiten haben wir ja gesagt, A liegt in der Äquivalenzklasse von B, das heißt also, das Tupel AB liegt in der Relation und das Tupel BA liegt in der Relation. Wegen Symmetrie folgt es ja immer sofort. Und wenn wir jetzt bei drittens ein Element aus KB hernehmen, dann heißt das ja, oh, ich komme gerade zum Teil, bitte nachschreiben und nicht verraten. So, dann heißt das ja, dass das hier in der Relation liegt und nach Symmetrie auch wieder andersrum. Und dann können wir jedes Mal die Transitivität benutzen. Das ist eine Voraussetzung. Das steht ja in der Aussage 2 drin. Das folgt hier raus. Und jetzt mit der Voraussetzung und hier können wir jedes Mal mit Transitivität zeigen, dass zum Beispiel wir hier haben A, B und BX, dann haben wir auch AX Element R und damit haben wir dann, dass X auch in der Äquivalenzklasse von A liegt. So nochmal zur groben Struktur. Wir nehmen uns ein Element aus KB und müssen ja zeigen, dass dieses auch in KA liegt. Und da können wir immer das benutzen, was wir aus 2 angenommen haben, in Kombination mit dem, was wir hier rausfolgern. Und dann müssen wir immer die Tupel uns so drehen, dass wir die Transitivität benutzen können. Und dann können wir zeigen, dass es also auch in einer anderen Menge liegt. Und die andere Richtung, also wenn x Element KA ist, die funktioniert dann genauso. Genau, sonst, und es ist völlig normal, dass man jetzt bei den Beweisen in der Vorlesung nicht sofort hinterherkommt. Ne? Also das ist, also ich saß in meinen ersten Vorlesungen, ich habe gar nichts verstanden und war kurz vorm Heulen, weil ich so, ich habe es mir noch unterdrücken können, dass ich nicht vor den Dozenten angefangen habe zu heulen, aber also das ist ganz normal, dass das Tempo ist viel höher und man muss sich zu Hause nochmal in Ruhe hinsetzen, das nochmal durcharbeiten. Mit den Audioaufnahmen geht es vielleicht ein bisschen besser. Und also ich brauche jetzt nicht verzweifeln, wenn ihr in der Vorlesung gar nichts von den Beweisen versteht. Okay, noch Fragen? Ja.
Du hast gerade von Audioaufnahmen gesprochen.
Genau. Frau Waldecker nimmt ja immer hier ihre Vorlesung auf. Die müsste sie eigentlich, müsste IP oder so hochladen? Nee,
auf ihrer eigenen Webseite.
Auf ihrer eigenen Webseite, okay. Aber irgendwo im Studio IP müsste da was, ein Hinweis stehen, wo, wie man da hinkommt. Wenn du es nicht findest, kannst du mir auch nochmal schreiben, dann schicke ich dir den Link. Okay, wir machen jetzt weiter mit dem Thema Abbildungen. Das hier wische ich mal ganz schnell weg. War, da wurden ja auch Abbildungen behandelt und im Aufrichtungskurs haben wir ja gesagt, eine Abbildung ist eine Vorschrift, die jedem Element aus einer Menge A genau ein Element aus einer Menge B eindeutig zuordnet. Das Problem an dieser Definition ist, dass sie mathematisch nicht sauber ist, weil wir von einer Vorschrift sprechen und es ist nirgendwo festgelegt, es gibt keine Definition von Vorschrift. Also was soll eine Vorschrift sein? Deswegen ist diese Definition, Vorschrift, jedem Element aus der einen Menge, an der anderen Menge zuordnet, ist halt nicht sauber. Wir wollen jetzt eine mathematisch saubere Definition aufschreiben. Und dazu können wir uns diesen Relationsbegriff zunutze machen. Und zwar haben wir jetzt bei einer Relation, haben wir immer so eine Grundmenge n. Wir bilden das kartesische Produkt n kreuz n. Und haben uns jetzt bei einer Relation eine Teilmenge von diesem kartesischen Produkt angeguckt. Wenn diese Teilmenge, diese Relation, diese Teilmenge von m kreuz m jetzt so ist, dass es zu jedem x genau ein y gibt, sodass das Kuppel xy in dieser Relation liegt, dann wird es durch diese Relation eine Abbildung geschrieben von m nach m. Und zwar können wir dann also jedem x eindeutig diesen Partner y zuordnen. Bei Abbildungen wollen wir aber nicht nur Abbildungen von einer Menge in sich selber haben, sondern wir wollen Abbildungen haben von irgendeiner Menge in irgendeine andere Menge oder auch in die gleiche Menge. Das heißt, also mit n kreuz n kommen wir nicht so weit. Wir brauchen also zwei verschiedene Mengen a und b. Von denen bilden wir das Kreuzprodukt. Und wenn wir uns jetzt Teilmengen von diesem Kreuzprodukt angucken, dann kann durch so eine Teilmenge von a kreuz b eine Abbildung geschrieben werden. Und zwar dann, wenn wir zu jedem A aus A genau ein B aus B finden, sodass das Kuppel AB in der Relation liegt. Und damit können wir also eine Abbildung definieren. Wenn AB dann in der Relation liegt, in so einer, die ich gerade beschrieben habe, dann sagen wir also A wird abgebildet auf das Element B. Wir schreiben jetzt eine Definition dazu auf, für den Abbildungsbegriff. Wo wir also das jetzt verwenden. Und zwar wir haben zwei Dinge A und B. Also sein A, B nehmen. Und wir bilden das kartesische Produkt A kreuz B. Gucken uns eine Teilmenge davon an und so eine Teilmenge vom kritischen Produkt beschreibt genau dann eine Abbildung. Also beschreibt eine Abbildung genau dann, wenn es zu jedem A aus A ein
ein eindeutig bestimmtes B aus B gibt. Mit der Eigenschaft, dass das Tupel AB in R liegt. Weil Marie vorhin gefragt hat, jetzt haben wir zwei verschiedene Mengen A und B, weil wir jetzt von Abstimmung sprechen. Das sind jetzt aber keine Relationen mehr. Bei Relationen haben wir immer das kinetische Produkt von einer Menge mit sich selber. So, und wenn wir jetzt also so eine Teilmenge haben, wo das alles erfüllt ist, und wir haben jetzt also so einen Tupel mit A aus A und B aus B, dann sagen wir, dann bezeichnen wir B als das Bild von A unter dieser Abbildung. Wir gucken uns gleich Beispiele an, wo das dann ein bisschen klarer wird. Aber erstmal wäre das jetzt die mathematisch saubere Definition einer Abbildung. Und es ausdrücklich erlaubt dir, dass zwei verschiedene Elemente aus A das gleiche Bild bekommen. Das sehen wir gleich in dem Beispiel. Und es ist auch nicht verlangt, dass jedes Element aus B als Bild vorkommen muss. Das werden wir auch gleich in den Beispielen sehen. Okay, ihr habt es auch geschrieben. Hier gibt es Beispiel 1 zu 12. Es sind aber mehrere Beispiele. Gucken uns erstmal ein ganz einfaches an. Wir nehmen eine Menge A mit zwei Elementen. In der Schule hat man nur Abbildungen sich angeguckt von den reellen Zahlen und reellen Zahlen. Da waren also diese Mengen AB waren ja einfach nur die reellen Zahlen. Jetzt können diese Mengen AB irgendwelche Mengen sein. Ja, das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel diese endliche Menge hier mit den Elementen 1, 2, 3. Und B ist jetzt auch die gleiche Menge. Ich kann auch hinschreiben, das ist die Menge. So, jetzt gucken wir uns eine Teilmenge an für das nächste Produkt. Und zwar sieht die Teilmenge so aus, das Tupel 1, 2, 2, 3 und 3, 1. Und diese Menge beschreibt eine Abbildung von A und sich selbst. Zu der Zahl 1, zu dem Element A gleich 1, das passende B gleich 2. Zu dem Element A gleich 3, ist das passende B die 3. Und zu dem Element A gleich 3 ist das eindeutig bestimmte B die 1. Das heißt, wir haben also eine Abbildung, die folgendes macht. Die 1 wird abgebildet auf die 2. Die 2 wird abgebildet auf die 3. Und die 3 wird abgebildet auf die 1. Also 2 ist das Bild von 1, 3 ist das Bild von 2 und 1 ist das Bild von 3. So, nächstes Beispiel. Gucken wir jetzt mal eine größere Menge an, die nicht nur 3 Elemente enthält. Ja, Frage? Warum die nicht da mit drin liegen? Wir haben ja dieses R muss ja nur eine Teilung in einem A kreuz B oder A kreuz A. Du hast recht, in A kreuz A liegen natürlich viel mehr Elemente drin. Da liegen 1, 1, 2, 2, 3, 3 und so weiter. Und hier liegt nur eine Teilmenge an. Es würde gar nicht funktionieren, wenn wir komplett A kreuz A nehmen würden. Weil, ich spritze das mal hier oben hin, in A kreuz A würde ja 1, 1 drin liegen, 1, 2 drin liegen, 1, 3 drin liegen und so weiter. Und dann könnten wir ja nicht mehr eindeutig sagen, zu dem Element 1, was das eindeutig B ist, weil es könnte sowohl die 1 sein, als auch die 2, als auch die 3. Also wir können jetzt das Bild von 1 hier nicht mehr ablesen. Ist das Bild von 1 jetzt 1, ist das Bild von 1 2, ist das Bild von 1 3. Das funktioniert also nicht. Also wir müssen sogar mal eine Teilmenge davon jetzt hier nehmen, weil es sonst gar keine Abbildung werden könnte. Ja.
Aber die Relation hast du festgelegt, weil man hätte ja auch machen können 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Genau, das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Abbildung. Man hätte auch irgendwas anderes nehmen können. Man hätte auch nehmen können 1, 1, 2, 2, 3, 3. Dann würde die 1 auf die 1 abgebildet werden, die 2 auf die 2 und die 3 auf die 3. Genau.
Jetzt mal eine unendlich große Menge. Und zwar gucken wir uns jetzt alle Tupel an mit ganzen Zahlen, wo beide Einträge gleich sind. Das ist eine Teilmenge von Z kreuz Z und durch diese Menge wird auch tatsächlich, das ist ja schon ein Beispiel, was gerade angesprochen wurde, wird jetzt tatsächlich eine Abbildung definiert auf Z. Schreibt mal auf die Ende. So, also die Menge beschreibt. Von Z nach Z. Und was macht diese Abbildung? Jedes Element, jede Zahl wird auf sich selbst abgebildet. Frage. Hast du erledigt? Okay. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4 und so weiter. Zu jeder ganzen Zahl, zum Beispiel zur Zahl 5, finde ich ein eindeutig bestimmtes B, sodass 5, B in dieser Relation liegt. Und das ist dieses B, ist jetzt hier die 5. 5, 5 in der Relation drin. Und sonst liegt kein anderes Tupel mit einer 5 an erster Stelle in dieser Relation drin. Hau also hin. Nächstes Beispiel ist für eine Menge, die keine Relation ist. Entschuldigung, für eine Menge, die keine Abbildung beschreibt. Wir sind ja nicht mehr bei der Relation. So, und zwar die Menge 1, 2, 2, 2 und das Tupel 2, 1. Und egal, was wir da jetzt als Grundmenge nehmen, wir könnten jetzt wieder wie im ersten Beispiel A gleich 1, 2, 3 nehmen. Aber egal, was wir da nehmen als Menge, diese Menge beschreibt auf jeden Fall keine Abbildung. Ja, warum? Zu der Zahl. Ja?
Kann man auch alle Abbildungen, die wir jetzt kennenlernen, grafisch darstellen, wie wir das damals mit Funktion gemacht haben?
Das ist immer die Frage. Also Funktionen, die ihr in der Schule habt, von R nach R, kann man wunderbar grafisch darstellen. Das geht. Diese Abbildung hier in Aufgabe, hier beim ersten Beispiel, könnte man jetzt auch grafisch darstellen. Dann habe ich halt nur die Punkte auf der X-Achse 1, 2 und 3 und dazu die zugehörigen Bilder. Das sind dann eben nur drei Punkte, die ich da habe. Geht aber auch noch. Das könnte man natürlich auch grafisch darstellen. Das sind auch ganz viele Punkte, die alle auf dieser geraden Richtung mit X liegen. Aber weil wir eben nur die ganzen Zahlen haben, werden es eben lauter so Punkte. Aber sobald es irgendwie mehrdimensional wird, weil diese Menge A und B könnte ja jetzt irgendwas sein. Das heißt, die Menge A könnte auch schon die Menge aller zwei Tupel sein. Die könnte man sich ja vorstellen als Punkte im zweidimensionalen Raum. Und jedem Punkt in diesem zweidimensionalen Raum wird jetzt ein anderer Punkt im zweidimensionalen Raum zugeordnet. Und das kannst du dann nicht mehr grafisch darstellen. Dann bräuchtest du eine Achse mit dem zweidimensionalen Raum und eine andere Achse mit einem zweidimensionalen Raum und das wird dann vierdimensional und das geht dann nicht mehr. So, diese Menge beschreibt keine Abbildung, weil zur Zahl 2 kann ich nicht eindeutig das B bestimmen, weil ich kann nicht eindeutig das Bild bestimmen, weil ich habe hier sowohl das Tupel 2,2 als auch das Tupel 2,3 drin liegen. Das heißt also, es widerspricht dieser Eigenschaft, dass ich das eindeutig finden kann. Also es ist keine Abbildung, da es zwei Phasen mit dem ersten Eintrag zweiter. Ja,
wenn ich das
würde also heißen, das Bild von 2 können wir nicht eindeutig bestimmen. Das Bild von 2 wäre quasi gleichzeitig 2 und 3.
So, das letzte Beispiel schaffen wir auch noch. Kommen sollen. Okay, morgen werdet ihr dann noch eine andere Notation kennenlernen, dass man also nicht jedes Mal diese Teilmengen da aufschreiben muss. Ja, dann wünsche ich euch morgen viel Spaß.